Talk mit Tees. Mit
Tees. Die Romane von Frank Schätzing sind mittlerweile ein Ereignis. Der Schwarm zum Beispiel. Da ging es in die Tiefsee, in Limit um den Abbau von Bodenschätzen auf dem Mond oder in Breaking News, da ging es um die Medien und Krisen im Nahen Osten. Der neue Roman, der beschäftigt sich auf dramatische Art und Weise mit künstlicher Intelligenz, die Tyrannei des Schmetterlings. Guten Tag nach Köln.
Guten Morgen.
Und ich habe gerade noch den Bus vom FC in Baden-Baden gesehen, vor 10 Minuten.
Im Ernst, was machen die denn bei Ihnen?
Ich weiß es nicht, weil Saison geht ja noch nicht los, also Training geht
vielleicht
demnächst.
Vielleicht sind sie auf der Flucht.
Also Training geht demnächst wieder los, aber ich glaube jetzt noch nicht.
Ich bin leider kein Fußballexperte, ich habe absolut keine Ahnung, deswegen kann ich nichts Qualifiziertes dazu sagen.
Als Kölner nicht hinter dem FC zu sein, Herr Schätzing.
Naja, das kann man ja automatisch, deswegen muss man ja nichts davon verstehen. Also ich war jetzt kürzlich im Zoo und der Hennes war noch da und ich denke mal, den hätten sie sonst mitgenommen.
Einer von den 100 Hennes.
Wohl alles ganz genau, alles seine Ordnung.
Ja, Sie sind ja Kölner, also gebürtiger
richtig,
Kölner.
Richtig, genau.
Wer hat denn, ich finde das, die Schätzing, ich finde das klingt nach einer Dynastie. Nach einer Kölner Dynastie.
Echt?
Ja.
Nee, tatsächlich ist der Name Schätzing. Wir haben das mal irgendwann mal versucht nachzuforschen, wo der überhaupt herkommt. Und der kommt wohl aus dem Preußischen. Also es gibt ja kaum Schätzings in Deutschland. Ach, wie es uns nach Köln verschlagen hat, bleibt in den Nebeln der Geschichte.
Wer hat denn aus Ihrer Familie vor Ihnen schon Geschichte geschrieben?
Na, die haben alle, was meine persönliche Geschichte angeht, da haben sie natürlich alle Geschichte geschrieben, aber ich glaube, wir hatten keine Stars oder sowas in der Familie.
Das neue Buch, das ist die Tyrannei des Schmetterlings. Es geht um einen Supercomputer, um einen Algorithmus, Monster auch, lernfähig. Sowas erwartet uns, naja, mehr oder weniger natürlich auch in der Zukunft. Sie haben ja recherchiert dafür. Sie sind ins Silicon Valley gefahren. Um dort vor Ort einfach Gespräche zu führen, um Dinge zu entdecken. Was hat Sie auf dieser konkreten Recherchereise, was hat Sie da besonders beeindruckt?
Na, zum einen, dass dieses Valley bei weitem nicht so homogen ist, wie wir uns das von hier vorstellen. Uns erscheint das ja, als wäre da so ein Raumschiff gelandet und wären ein paar Außerirdische ausgestiegen, die alle aussehen wie Mark Zuckerberg und hätten beschlossen, die Welt zu versklaven. Und tatsächlich ist diese Community dort viel heterogener, ganz unterschiedliche Beweggründe, Motivationen, warum sie das machen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die unglaubliche Geschwindigkeit, mit der dort Fortschritt umgesetzt wird, etwas ist, was wir hier in Deutschland überhaupt nicht kennen. Wir sind ja doch wesentlich stärker reguliert durch Bedenkenträger. Das kann auch gut sein. Das hat aber hier, denke ich, Formen angenommen, die uns wirklich ernsthaft Probleme bereiten werden, den Anschluss, wir reden tatsächlich vom Anschluss, wir reden schon gar nicht mehr von der Technologieführerschaft.
Ja. Und Sie meinen aber innerhalb eines Unternehmens sind
innerhalb,
die Bedenkenträger.
Es ist die ganze Unternehmenskultur. Es ist, nehmen Sie alleine mal das Thema Digitalisierung in Deutschland in den letzten Jahren, das ist einfach verpennt worden. Und Sie sehen, im Valley ist es das Gegenteil. Da gibt es vielleicht ein bisschen zu wenig Bedenkenträgerschaft, aber es ist beeindruckend, mit welcher rapiden Geschwindigkeit Fortschritt dort umgesetzt wird, was wiederum dazu führt, dass dieser Kreativmuskel natürlich in einer Weise ausgeprägt ist, wie anderswo nicht. Das heißt, es entsteht also fortgesetzt Neues, fortgesetzt wirklich zukunftsweisende, zum Teil auch erschreckende und dann wiederum auch ganz großartige Ideen.
Ja.
Und demgegenüber ist das eine stinklangweilige Ansammlung von Kleinstädtchen, in denen kein Glamour herrscht, kein Partylife, da ist nirgendwo das Flirren der Zukunft zu spüren, sondern die sitzen alle vor ihren Einfamilienhäuschen, in ihren Vernunftautos. Und das ist schon ganz, ganz interessant, dieser Kontrast.
Warum geht denn das da so schnell und bei uns nicht?
Naja, zum einen geht es deswegen schnell, weil Sie nun mal die Initiatoren des Ganzen sind. Also Sie haben diese Digitalisierung, kann man fast schon sagen, erfunden. Das sind Technologen, die sind damals dahin gegangen, junge Start-up-Gründer, die im Prinzip nur eine Richtung kannten, nämlich geradeaus. Und dann kam etwas ganz Bemerkenswertes hinzu, nämlich Kalifornien, alleine Kalifornien verfügt über unglaublich viel Venture Capital, also Risikokapital. Und die Investoren waren von Anfang an bereit, diesen jungen Startup-Gründern das Geld zu geben. Und es ist wie mit einer Rakete. Damit eine Rakete dem Schwerefeld entkommen kann, braucht sie ordentlich Schub. Und der war halt da. Und das hat dazu geführt, dass in relativ kurzer Zeit solche Giganten entstanden wie Google oder wie Facebook oder Microsoft. Und das zieht natürlich die Kreativen der Welt auch hin. Im Silicon Valley leben 50.000 Deutsche, viele davon in maßgeblichen Positionen, die dorthin gewandert sind, weil sie sagen, wir sind hier mit unseren Ideen ständig vor die Pumpe gelaufen, keiner hat uns Geld gegeben,
ja.
Man wird hier kaputt reguliert und da drüben,
da gibt's
das. Da gibt es das.
Ja. Also wir sind ja letztendlich, auch was künstliche Intelligenz angeht, da ist die Menschheit ja schon viel weiter, als die meisten das von uns wissen. Mhm. Also viele denken ja noch, Mensch, die selbstfahrenden Autos, die wir dann auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren zuhauf haben werden, vermutlich, das ist schon die Spitze der Entwicklung. Aber das ist schon fast Vergangenheit. Da, oder was gibt's da zum Beispiel, was Sie beeindruckt hat, wie weit man tatsächlich schon ist?
Nun ja, es gibt eine permanente Grauzone zwischen dem, was schon umgesetzt worden ist, und zwischen der Vision. Und wie Sie ganz richtig sagen, da sich diese Entwicklung so unglaublich schnell vollzieht, ist die Vision von heute, ist morgen Realität. Selbstfahrende Autos sind im Grunde genommen fast ausgereift. Die müssen halt jetzt noch ein bisschen besser werden, die müssen noch ein bisschen lernen, aber im Grunde genommen ist das Konzept da. Mhm. Woran sie arbeiten, was sie momentan alle dort umtreibt, ist die Verlängerung des Lebens. Ein wesentlicher Aspekt im Silicon Valley ist ja Medizin. Also es geht darum, Krankheiten zu besiegen, Seuchen zu besiegen. Mhm. Ich habe viele getroffen, die beseelt sind von der Idee, in den Entwicklungsländern die Krankheiten auszurotten, die zum Beispiel zwecks dessen auch Technologien entwickeln, wie man dort für eine vernünftige Trinkwasserversorgung gewährleisten kann. Und woran eben auch gearbeitet wird, ist, dass Menschen eben 100 oder 200 Jahre alt werden können. Und ich habe einen getroffen, Peter Thiel, einen der größten Risikokapitalgeber dort, der will unsterblich werden.
Und wie weit ist er schon?
Naja, also noch, er war recht vital und sah gut aus. Wir haben uns 2 Stunden sehr nett unterhalten, aber er ist natürlich schon ein schräger Vogel. Er ist einer von denen da drüben, die, ich mal in die etwas exotischere Ecke der Visionäre stellen würde, der wirklich der festen Überzeugung ist, der Tod ist eine Geißel der Natur und wir sind jetzt mittlerweile so weit, ihn zu überwinden.
Überlisten. Ja. Also durch Veränderung der Zellen oder was sind die Ansätze?
Ja, das ist ein zelluläres Ding.
Ja, ja.
Man ist da sehr weit gerade. Es gibt dieses CRISPR-Cas-Verfahren, das ist eine Biochemikerin namens Jennifer Doudna, die auch da drüben sitzt in Berkeley. Und die hat eine Art kleine genetische Schere erfunden. Und mit dieser Schere, das ist eine chemische Schere, können sie ein Genom, also eine Sequenz aus einem Genom nehmen, die zum Beispiel für Bluterkrankheit kodiert. Mhm. Und entfernen die und setzen eine harmlose Sequenz an diese Stelle. Mhm. Und dann pflanzt sich das durch die Generationen fort. Also etwas, was erstmal sehr gut klingt. Mhm. Aber natürlich, wir altern und wir sterben deswegen, weil in unserem Genom bestimmte Dinge passieren. Und die Konsequenz aus dem, was man da jetzt schon weiß, ist natürlich, wie weit kann man so ein Genom verändern in der Zelle, dass die Zelle eben einfach nicht wie jetzt altert.
Das Interessante bei Ihnen ist ja, Sie müssen eine Sache im Prinzip vollständig verstehen, um darüber zu schreiben. Und Ihre Beschreibungen sind ja oft sehr detailliert. Mhm. Also in Limit damals auch ging es um Aufzüge zum Mond. Und ich glaube, Sie waren so weit, dass Sie kurz davor waren, selbst eine Mondstation zu bauen. Nicht nur fliegen, auch die Mondstation zu bauen. Also genau. Sie sammeln da ganz schöne Fachkenntnisse an. Was war es denn jetzt hier beim Schmetterling, was Sie sich angeeignet haben?
Es ist immer so, ich schreibe über Dinge, von denen ich schon einiges weiß.
Ja, weil es ein Hobby auch ist, weil es einfach ein Interessengebiet ist, ne? Wie Tauchen damals.
Das ist ja noch. Das ist ja der Antrieb und künstliche Intelligenz fasziniert mich eigentlich seit den 70ern. Ich habe viel Science Fiction gelesen und Isaac Asimov war natürlich Pflichtlektüre und der hat ja damit angefangen mit seinen Robotergesetzen und hat sich ernsthaft Gedanken gemacht. Aber was dann erfolgt, ist eben sich möglichst viel Information reinzuziehen, um eben diese einzelnen Dinge, die man weiß, zu verknüpfen. und die großen Muster zu sehen und zum Beispiel mal grundlegend zu verstehen, was ist eigentlich künstliche Intelligenz, wie funktioniert das, wo stehen wir, wo sind die Chancen, wo sind die Risiken. Das war erstmal eine theoretische Arbeit, die dann aber schnell umschlug in die praktische Arbeit durch das Gespräch mit Experten und dann eben durch die Recherchereisen. Mhm. Und was mich eben einfach interessierte und auch fasziniert ist, inwieweit wir in der Lage sind, einer Maschine tatsächlich intelligentes Denken induzieren und deduzieren beizubringen, also ein Weltverständnis, mhm. ab wann die Maschine sich dann selbstständig macht und auf die Ferne betrachtet, ob es möglich wäre, dass eine Maschine auch ein Bewusstsein entwickelt, womit sie eigentlich streng genommen keine Maschine mehr wäre.
Sondern ein computerisierter Mensch.
Dann. Nee, ein Mensch nicht. Menschen sind ja nur wir, aber sie wird dann leben.
Sie will leben, ja. Wie schreiben Sie? Sehr strikt, nach einem festen Schema, jeden Tag oder eher locker?
Also ich habe jetzt keinen bürokratischen Plan. Es ist nicht so, dass ich morgens um Punkt 10 bei mir im Büro auflaufe.
Was man ja von so vielen, auch großen Schriftstellern hört. Ne?
Darum sage ich das. Es gibt tatsächlich viele Schriftsteller, die reglementieren ihren Tag so. Ich habe übrigens mal gehört, dass manche das deswegen tun. Stephen King hat zum Beispiel so ein Ding. King steht sehr früh auf, arbeitet dann und irgendwann lässt er den Griffel fallen.
Ja.
Dass viele das nicht deswegen tun, weil sie Bürokraten sind, sondern weil man eben, wenn man alleine lebt, wenn man nicht in einem Team ist, wenn also da niemand hinter einem steht und sagt, du musst jetzt gleich fertig werden, dass man dann anfängt zu schludern und sich eben zu viel Zeit nimmt und dass das eigentlich eine Selbstdisziplinierungsmaßnahme ist. Mhm. Das war bei mir nie nötig, nein, weil ich bin Begeisterungstäter. Bei mir ist es eher so, wenn ich mich an was festgebissen habe, dann muss man mich da wegzerren und mir von Zeit zu Zeit mal was zu essen geben, mich daran zu erinnern, dass ich mal aus dem Haus gehen sollte, frische mhm. Luft schnappen. Mhm. Insofern, ich fange morgens an, so gegen 10 und arbeite dann so lange, wie es läuft. Das ist im Allgemeinen so bis abends 8. Es kann aber passieren, dass ich nachts noch mal eine Stunde arbeite, wenn mhm. mir gerade was einfällt.
Ja.
Und dann ziehe ich das Ding durch.
Welche Rolle spielt Ihre Frau beim Schreibprozess?
Beim Schreibprozess selbst spielt sie keine. Nein. Sie weiß im Allgemeinen bis auf so einen ganz groben Überblick überhaupt gar nicht, worum es geht. Das hat aber seinen Sinn und Zweck, weil meine Frau ist eine hervorragende Dramaturgin, versteht sehr viel von Sprache, ist sehr versiert, gerade auf dem Bereich gehobener Unterhaltungsliteratur, Thriller. Mhm. Und ich will, dass sie meine erste Leserin ist, will ich nicht, dass sie dann genauso betriebsblind ist wie ich. Also wenn ich sie in alles immer mit einbeziehen würde, dann wäre sie das. Und ich gebe ihr lieber hinterher das Buch und sage jetzt, lies es. Und dann liest sie es so, als hätte sie es gerade im Buchhandel gekauft.
Ist also auch beim Abendessen dann kein Thema, woran Sie wirklich gerade konkret arbeiten?
Nein, wirklich nicht. Also es ist auch zum Teil ein bisschen frustrierend, weil natürlich fragt sie dann, wenn ich aus dem Büro komme nach so einem Tag, wie war es denn heute? Und ich kann dann einfach nur sagen, gut oder weniger gut und würde so gerne erzählen, aber ich tue es da nicht. Aber es hat aber auch den großen Vorzug, dass das Thema für mich dann für diesen Tag auch durch ist, dass wir uns dann nicht wiederum darin wälzen, sondern dann treffen wir uns mit Freunden oder ich koche irgendwas oder sie kocht was und ist schon gut so.
Mittlerweile sind Sie ja so erfolgreich, also spätestens seit der Schwarm, dass Ihnen ja niemand mehr was kann. Aber als damals wirklich der Schwarm Sie hochkatapultiert hat, wie war es, einen Nachfolger zu schreiben? Also bei Musikern spricht man immer von dem schweren zweiten Album, das manche in den Wahnsinn treibt. Wie war es mit Limit? Das war der Roman, der danach kam dann.
Der Schwarm war ja nicht mein erstes Buch.
Nein, ich weiß, aber das hat sich so ins Bewusstsein hochkatapultiert.
Das stimmt.
Und plötzlich hat man Erwartungen natürlich
gehabt. Es hatte ein bisschen den Vorzug, dass es nicht das allererste war, aber es ist in der Tat so gewesen, die davor, ich habe ja mal angefangen als reiner Köln-Krimi-Autor, da war mein Veröffentlichungsfeld war Köln, dann irgendwann wurde ich so ein Geheimtipp in Deutschland mit Lautlos, aber der Schwarm änderte ja alles, katapultierte mich ja durch die Decke, übrigens auch dann direkt in alle Welt. Und was ich bis dahin nie hatte, als ich mich dann an Limit setzen wollte, stellte ich plötzlich fest, dass ich eine gigantische Aufgabe vor mir aufragen sah. Das hatte ich in der Vergangenheit nie. Ich habe das nebenbei gemacht. Ich hatte ja eine Werbeagentur und habe tagsüber meinen Job gemacht und habe mich dann einfach irgendwo abends noch hingesetzt und ein Buch geschrieben. Und plötzlich dachte ich tatsächlich, oh Mann, jetzt musst du das nochmal toppen. Das hat mich mal so 3-4 Monate ein bisschen aus der Bahn gehauen.
Okay.
Und ich merkte, das funktioniert so nicht. Und habe dann Limit angestellt und habe erstmal ein Sachbuch geschrieben. Dann ein Buch über die Ozeane geschrieben als Lockerung. Und danach war dieses Gespenst wieder verschwunden. Seitdem habe ich das nie wieder gehabt.
Und aus der Bahn gehauen heißt was? Was konkret ging in Ihrem Kopf vor? Oder?
Ich merkte, dass mir die Leichtigkeit, die ich zuvor immer hatte, an ein Thema ranzugehen, das Unbekümmerte, eben damit auch das Kühne, das einfach nicht nachdenken, das einfach machen, dass mir das plötzlich abhanden gekommen war, weil ich immer bei allem, was ich tat, ob ich jetzt was recherchierte, ob ich mich hinsetzte und jetzt denkst du mal über die Story nach, dass ich immer diesen Berg vor mir aufragen sah, über den ich jetzt drüber muss. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, als ob in der Zeit nichts entstanden wäre, aber man merkte den Dingen an, es ist verkrampft, es ist bemüht, es ist von so einer gewissen Angst getragen, jetzt was falsch zu machen.
Und das hat Sie auch richtig belastet dann? Also,
ja, das fand ich schon belastend.
Haben Sie schlechtes Zeug geschrieben oder konnten Sie gar nicht schreiben?
Es war nicht direkt schlecht, aber erstens ging es viel zu langsam. Mhm. Und zweitens war es einfach nicht gut genug. Ja. Und dann habe ich es aufgehört, weil ich habe gesehen, das bringt nichts. Und dieses Sachbuch hat mich einfach im Kopf gelockert. Dann habe ich ein Jahr lang nur Musik gemacht, ja. Was sowieso immer hilft. Und habe mich einfach von dieser Vorstellung befreit, die auch für mich völlig ungewohnt und neu war, etwas tun zu müssen, was jetzt Erwartungen erfüllt, was ich normalerweise nie mache. Ich denke nie darüber nach, was Leute lesen wollen, hören wollen, sondern ich mache es einfach.
Was macht denn die Musikerkarriere inzwischen? Also der Schätzing wollte ja mal Popstar werden auch, ne? Also am liebsten.
Das war mein Teenager-Traum. Das habe ich bis in die 20er versucht.
Ja.
Das hat aber dann aus diversen praktikablen Gründen nicht so funktioniert.
Aber so richtig mit Plattenvertrag versuchen und sowas? Also richtig ernsthaft?
Ja doch, es kommt jetzt was. Also okay. Ich habe während ich jetzt den Schmetterling geschrieben habe, habe ich parallel eine Platte produziert. Platte klingt so schön.
Ja, da verdient
Mischung aus Datensatz, noch ein paar CDs und wir machen natürlich eine Vinyl-Edition. Und die ist fertig gemastert und jetzt diesen Sommer ist geplant, ein paar Musikvideos zu drehen. Mhm. Und die soll dann so im späten Herbst, früher Winter, wird das aller Voraussicht nach erscheinen.
Also den Traum haben Sie aber wirklich nicht aufgegeben. Ne? Also irgendwann haben Sie, glaube ich, Ihr eigenes Tonstudio zu Hause auch.
Ich habe mein eigenes Tonstudio, das habe ich vor 5 Jahren gebaut. Das sollte eigentlich nur ein Proberaum werden, aber wie das so ist, dann denkt man, ja, wenn du jetzt schon mal so weit bist, dann kannst du das auch noch einbauen und am Ende des Tages hatte ich da so ein amtliches Tonstudio.
Ja.
Da haben wir das aufgenommen und einige Musiker haben wir dann zugespielt, die in Boston oder in L.A. leben. Das geht ja heute digital alles super. Sie schicken den Datensatz mit einem Song und dann spielt da einer ein Klavier drüber und schickt ihnen das zurück. Also das ist ziemlich cool. Ja, und so haben wir es dann fertig produziert.
Und ich dachte, es ging darum, mit den Jungs aus Köln, aus der Nachbarschaft, ein bisschen Musik zu machen und dann Bier zu lüpfen danach.
Naja, also Bierlüpfen ist ja, das steht dem ja nicht im Weg.
Nein, natürlich nicht.
Nein, es gibt nicht so eine alte Band von alten Freunden, sondern ich habe sehr viel auch immer alleine gemacht und habe ja über die ganze Zeit immer auch Soundtracks geschrieben und Hörspiele produziert und dafür auch Soundtracks gemacht und für Bühnenshows Soundtracks geschrieben. Und eigentlich mache ich das mit meinem besten Freund, der ist Drummer, weil das kann ich nicht.
Ja.
Ich mache Gesang, Gitarre, Keyboards, Bass und solche Sachen.
Und Texte?
Texte auch.
Natürlich, wer sonst, ne?
Ja, und meine Frau hat die Hälfte der Texte geschrieben, der anderen Songs.
Wie lautet
denn? So, und dann ging es darum, andere Musiker dazu zu nehmen, die jetzt die Parts, wo ich suboptimal spiele, die nun optimal einzuspielen.
Wie lautet denn die erste Zeile vom ersten Song auf dem Album?
Das ist eine gute Frage. Ach, lassen Sie sich da einfach überraschen. Ich habe mir vorgenommen, bevor das Ding rauskommt, nicht darüber.
Also Sie wissen, das ist eine höchst unbefriedigende Antwort. Ach, lassen
das
Sie sich überraschen.
Das weiß ich, aber wir können ja dann nochmal sprechen. Schauen Sie, ich habe es jetzt auch ein bisschen heiß gemacht und wir führen dann einfach das nächste Gespräch. Ich kann Ihnen sagen, es wird auf Englisch gesungen. Das sind keine deutschen Texte.
Ja.
Ich mag Englisch einfach als Singsprache lieber in der Popmusik.
Jawohl.
Und es ist eine Musik, die aus meiner Sozialisation kommt, meiner musikalischen. Und,
das heißt ein bisschen Rock, relaxter Rock?
Nein, es ist eigentlich, es gibt einen, ich bin immer so schlecht mit Labels.
Ja.
Ich komme sehr stark aus der Ecke David Bowie, ich komme stark aus Ecken wie Talking Heads. Björk ist einer der wesentlichen großen Einflüsse, Brian Eno. in diesen Tagen jetzt gerade, es gibt etliche interessante Musiker, die etwas machen, das man vielleicht im weitesten Sinne als Art Rock bezeichnen würde. Also die komplette Verschmelzung aller möglichen Stile zu was Neuem. Und das ist die musikalische Welt, in der ich mich wohlfühle.
Den Werber haben Sie auch schon angesprochen, denn ursprünglich war das Schreiben eine Nebentätigkeit. Mhm. Auf welchen Werbespruch von damals sind Sie heute noch stolz?
Ach Gott, da müsste ich auch drüber nachdenken. Das ist so unglaublich.
Aber irgendwie hat man doch so ein Ding, das man dann auspacken kann, wenn Freunde fragen oder so. Oder wo man wirklich einen Erfolg hat.
Das ist tatsächlich bei mir so im Nebel verschwunden. Ich kann es rauskramen, aber ich habe mal für den Kölner Express eine Kampagne gemacht. Auf die bin ich tatsächlich nachträglich stolz, weil ich auf die Idee kam, bei dem Wort Express kam immer irgendeine Headline und dann ein Bildmotiv. Und da saß jemand mit gekreuzten Beinen, weiß ich noch. Und dann habe ich einfach das Wort Express drüber gesetzt, wo das X hätte gewesen sein müssen. Mhm. Sagen wir mal, diese überkreuzten Beine. Und das heißt, das Bildmotiv hat das X gemacht. Und dann habe ich festgestellt, dass sich das eben mit etlichen Bildmotiven zu allen möglichen Inhalten fortsetzen ließ. Und diese Kampagne zeichnet sich halt dadurch aus, dass immer eben etwas in diesem Bild, was ich kreuzte, das X ausmachte. Das war so einfach und so typisch und bestechend. Also das ist was, wo ich nachträglich stolz drauf bin. Aber wissen Sie, Werbung ist was, Werbung ist ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich da ausgestiegen bin. Es war mal eine Weile meine Welt, ist es aber nicht mehr.
Was konnte sich denn der Romanautor, also ich frage jetzt mal ganz feuilletonistisch, abgucken vom Werbetexter, Schätzing? Gab es irgendwas, was Sie fürs Romane schreiben, sozusagen auch aus der Werbung mit rüberziehen konnten? Eine Art zu arbeiten?
Eher ist es weniger inhaltlich, sondern in der Werbung ist es ja so, dass sie eine Aufgabe gestellt bekommen von einem Kunden und dann haben sie nicht viel Zeit. Sie müssen also innerhalb von 1 oder 2 Wochen müssen sie eine komplette Kampagne entwickeln, sie müssen sich eine Corporate Identity ausdenken, sie müssen eigentlich das Rad neu erfinden. Und dieser Zeitdruck, unter dem man arbeitet und dieses Trainieren des Hirnmuskels darauf, aus allen verfügbaren Versatzstücken, die in der Welt so rumschwirren, in sehr schneller Zeit etwas Neues zu entwickeln, das in sich stimmig ist, das hilft mit Sicherheit bei der schnellen Entwicklung von Stories. Oder eben auch, wenn man mal an einen Punkt kommt beim Schreiben, wo man plötzlich so einen Knoten hat. Das passiert immer mal wieder. Wie soll sie jetzt da rauskommen? Dann auch immer sehr schnell 2 oder 3 Alternativen zu entwickeln. Also das ist eher so was Mechanistisches. Inhaltlich nicht, weil diese tiefere Form des Buches ist ja das komplette Gegenteil der Oberfläche, an der man sich als Werber bewegt. Wir sind ja Oberflächenbewohner. Wir sind mit sehr schnellen, kurzen, griffigen Slogans dabei. Ja. Wir bilden eigentlich Stereotypen ab in 30-Sekunden-Spots. Das kann unterhaltsam sein, geht aber nie in die Tiefe.
Frank Schätzing. Das neue Buch, das heißt Die Tyrannei des Schmetterlings. Jetzt haben wir mit Frank Schätzing, dem Autor, gesprochen. Das nächste Mal sprechen wir mit Frank Schätzing, dem Musiker. Wann kommt es raus? Im Oktober?
Ist geplant, Ende Oktober, Anfang November. Schauen wir mal, ob es klappt. Sieht aber gut aus.
Aber dann hören wir uns wieder. Ne?
Na, auf jeden Fall.
Frank Schätzing, Grüße nach Köln.
Danke, tschüss.
Talk mit Tees.